21. Kapitel. Grigio. Grau. Wir erreichten Passweiser, ein Gebirgsdorf, in dem die Häuser aus gebrochenen Steinen erbaut waren, die das Gebirge im Überfluss hatte. Verstärkt wurden die oberen Stockwerke der Gebäude mit Fachwerk, und die flache Neigung der Dächer trug zu dem sehr fremden Anblick bei. Viele der Häuser lehnten sich an die Flanken der Berge und waren auf sehr steilem Gelände errichtet worden. Wer auf die Idee gekommen war, hier eine Siedlung zu errichten, der war entweder äußerst verrückt oder zumindest im höchsten Maße waghalsig. Das Geläut von zahlreichen kleinen Glöckchen hallte durch die Siedlung. Quelle dieser unregelmäßigen Musik waren Ziegen, die hier frei umherliefen. Jede von ihnen war mit einer kleinen, zinnernen Glocke ausgestattet. Die Passstraße bahnte sich weiter ihren Weg durch das Gebirge. Vor einem mächtigen Bergmassiv im Süden musste sie jedoch zurückweichen und nach Osten ihren Lauf fortführen. Durch Serra Baltusius' Karte wussten wir, dass die Passstraße unweit dieser Stelle auf einen Gebirgsfluss traf, welcher sie etwas begleiten würde. Wir konnten von hier auch einen Blick auf den namensgebenden Berg dieses Weges werfen, den Greifenkopf. Es war ein Höhenzug, der die Form eines solchen Kopfes hatte. Seine Spitze war von Schnee bedeckt und dominierte einige Meilen von uns entfernt die majestätische Kulisse. Nun mussten wir eine Entscheidung treffen. Sollten wir Rurasch und Zita hier zurücklassen, da wir wussten, dass uns unser weiterer Weg von der Passstraße wegführen würde? Die in Passweiser lebenden Menschen, mit denen wir sprachen, konnten uns nicht genau sagen, wie das Gebirge weiter im Süden beschaffen war. Niemand würde sich dorthin wagen. Sie wussten nur, dass es sich um gefährliches, unwegsames Gelände handelte. Außerdem sei die Ork-Bande, welche die Passstraße seit einiger Zeit unsicher machte, ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Der weitere Abschnitt der Straße von hier bis zur Passhöhe unterhalb des Greifenkopfes war auch der Ort, an dem von den meisten Überfällen der Schwarzpelze berichtet wurde. Ach, rosige Aussichten waren das. Dass wir der Straße weiter folgen mussten, dies stand außer Frage, denn die Flüchtigen, sie wurden auch hier gesichtet. Am Vormittag des gestrigen Praiuslaufes hatten sie Passweiser auf den gestohlenen Pferden durchquert. Wir beschlossen, Zita gemeinsam mit einigen unserer Besitztümer in der Siedlung zu lassen. Nur das Nötigste sollte mitgeführt werden. Die Verpflegung und Lagerung des Maultiers und unserer zurückgelassenen Dinge kostete uns 3 Silber, nachdem Faruk mit geschickten Worten und fexischer Raffinesse verhandelt hatte. Mit unserem verringerten Gepäck und dem treuen Rurasch an unserer Seite folgten wir der Passstraße, die uns immer höher in das Kuschgebirge führte. Wir folgten dem beschwerlichen Weg eine Weile, da fiel Trogerik ein Adler auf, welcher über einem speziellen Punkt zu kreisen schien. Als wir uns zwangsläufig dieser Stelle näherten, da uns die Passstraße dorthin führte, meinte der Jäger mit seinen scharfen Augen etwas am Hang rechts oberhalb von uns zu erkennen. Er deutete auf die Stelle, und dann konnte auch ich sehen, wie ein Gegenstand oder dergleichen vom Wind bewegt wurde. Trogerik zückte seinen Bogen und bestand darauf, sich anzusehen, was auch immer dort auf ihn wartete. Sein Gepäck ließ er bei den Tieren zurück und Faruk begleitete ihn. Meine Freunde mussten klettern, um an ihr Ziel zu kommen, was aufgrund des schroffen und teilweise bröckeligen Untergrundes dauerte. Als Trogerik zurückkehrte, berichtete er Schreckliches. Dort lag der Leichnam einer Frau, vermutlich eine Torwalerin. Der Boden um die Tote war geschwärzt von getrocknetem Blut gewesen, und der starke Geruch von Schnaps war allgegenwärtig. Die Tote hatte mehrere Wunden, welche eindeutig mit Waffen zugefügt worden waren. Mit keiner Faser meines Seins bereute ich, nicht mitgegangen zu sein, wie es meine Neugierde zunächst von mir verlangt hatte. Der geübte Spurenleser Trogerik konnte jedoch keinerlei Anzeichen dafür finden, von wo die Angreifenden kamen oder wohin sie nach ihrem Mord gezogen waren. Es war auch kein Hinweis übrig, woher die arme Seele gekommen war und was sie hier wollte. Wir vermuteten, dass sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Faruk hatte begonnen, lose Steine aufzuschichten und die Leiche darunter zu begraben. Iskir stieg nun ebenfalls den Hang hinauf, um ihm zu Hilfe zu kommen. Der Torwaler konnte ebenfalls nicht ausschließen, dass seine Landsfrau der Orkbande zum Opfer gefallen war. Er blickte sich prüfend in der Gegend um, was mich zunächst verunsicherte. Mussten wir einen Angriff dieser stinkenden Schwarzpelze fürchten? Das kurze Gebet, welches der Aranier sprach, als das Grab fertig war, traf mich tief im Herzen. Wie schrecklich musste es sein, hier in dieser einsamen Gegend die letzten Momente auf Dere zu erleben. Von der erhöhten Position aus konnten meine Freunde die Passstraße gut überblicken. Sie sahen den Gebirgsfluss, den die Straße mit Hilfe einer Brücke überwand. Außerdem konnten sie das Gewässer bereits hören. Zusätzlich zu dem bereits beschriebenen, monotonen Grauton des Gebirges verängstigte mich der Umstand, dass die schiere Endlosigkeit der Berge ein Gefühl der Einsamkeit in mir auslöste. Eine bedrückende Erfahrung. Nun waren wir an einen Ort der Schwarzpelze geraten. Mein Instinkt riet mir, mich in der Nähe des wehrhaften Iskir aufzuhalten. Rohal, die Eule der Hexe Jana aus Dunkelhain, machte Anstalten, nach Süden zu fliegen. Jedoch verlief der Pass gen Osten und bog, so viel konnten wir erahnen, später nach Norden hin ab. Dieser Weg würde uns also nicht weiterbringen. Nach einer kurzen Besprechung hatten wir beschlossen, dem Gebirgsfluss als natürliche Passage gen Süden zu folgen. Besonders die Meinung Kiranos wurde hier hoch geachtet, da er als Zwerg mit Abstand die meiste Erfahrung in dieser Art Gelände besaß. Unser Beschluss war taktisch jedoch riskant. Über zahllose Götterläufe hatte sich das Wasser tief in den Fels gegraben. Eine Klamm war entstanden, in der sich das Gewässer seinen Weg suchte. Mit dem Wissen, dass Schwarzpelze nicht weit waren, konnte uns die Reise durch diese Kluft zu leichten Opfern machen. Wir würden herannahende Feinde zu spät erblicken, wenn Rohal sie nicht vorher entdeckte. Die alternative Route über den südlich von uns aufragenden Bergkamm war jedoch keine gute Option, da das Gelände äußerst unwegsam war. Ich nahm lieber in Kauf, nass zu werden, als mich über steile Felsgrate zu quälen. Der Abstieg zum Fluss war anstrengend. Einmal wäre ich beinahe in das kalte Nass gefallen, doch ich konnte mich noch rechtzeitig fangen. Wir bewegten uns vorsichtig mit dem Strom, stets wachsam. Rurasch, Kiranos Zwergenpony, hatte keine Probleme in diesem Terrain, ganz im Gegensatz zu mir. Anfangs konnten wir das Wasser noch gut meiden, doch je mehr Meilen wir hinter uns brachten, desto schwieriger wurde es voranzukommen. Kiranos schien von einer seltenen Euphorie gepackt worden zu sein. Er versuchte uns aufzumuntern, indem er uns versicherte, dass es im Gebirge sehr viel sicherer war als auf der offenen Ebene. Er blickte sich auch um, jedoch nicht ausschauend nach Orks, sondern schwärmend über die offenbar sehr ästhetischen Felsformationen. Ja, diese Begeisterung vermochte ich nicht mit ihm zu teilen. Tiefer, immer tiefer hatte sich der Bach gegraben. Je tiefer eingeschnitten die Klamm war, desto lauter wurde das Geräusch des rauschenden Wassers. Ein Tosen, welches mir noch lange danach in den Ohren wummerte. Nun wurde das Gelände selbst für den eifrigen Rurasch zu unwegsam und Kiranos hatte sichtlich Mühe, ihn an den Zügeln zu führen. Wir bewegten uns stets am Rande des Flusses, mussten jedoch häufig über nasse und rutschige Steine hinwegklettern. So kam es, dass wir nach kürzester Zeit durchnässt waren. Zu meinem Bedauern war keine Besserung in Sicht. Die Klamm wurde so steil und tief, dass wir nur noch zu zweit nebeneinander gehen konnten. Faruk und Iskir gingen voran. Trogerik begleitete mich und hinter uns kämpfte sich Kiranos mit Rurasch voran. Rohal flatterte über unseren Köpfen. Die Eule hatte wohl die angenehmste Reise von uns allen. Meine Freunde und ich waren sogar dazu übergegangen, uns mit Seilen aneinander zu binden. Sollte einer von uns stürzen und vom Wasser davongerissen werden, würden wir die Möglichkeit haben, ihn zu retten. Die Landschaft bekam in diesem Teil des Flusslaufes wieder etwas Abwechslung und Farbe, denn wir sahen vereinzelt Bäume, welche am Fluss wuchsen. Es schien so, als wäre dieses Wasser der einzige Quell des Lebens, weit und breit. Das Wasserrauschen veränderte sich und kündigte bereits den Wasserfall an, den wir kurz darauf erreichten. Die gesamte Klamm brach hier etwa 4 Schritt ab. Dadurch entstand ein enormes Hindernis, denn wir konnten rechts und links des Wassers keine Stelle entdecken, die ein einfaches Hinabsteigen ermöglichen würde. Am Fuße des Wasserfalls türmte sich Treibholz und Geröll, was einen Abstieg noch gefährlicher und unberechenbarer machte. Zunächst staunte ich nur ob der enormen Kraft der Natur und diesem Motivationsdämpfer. Faruk jedoch ließ sich nicht von dem Wasserfall aufhalten. Er kramte ein Seil und einen Kletterhaken aus seinem Gepäck hervor und musterte die Abbruchkante mit fachmännischem Blick. An einer Stelle, welche ihm angemessen geeignet schien, rammte der Aranier den Haken in den felsigen Untergrund und verkeilte ihn sorgfältig. Anschließend machte er sich an den Abstieg, den weiteren Weg zu erkunden und uns eventuelle Alternativen aufzuzeigen. Ich staunte nicht schlecht, als ich Faruk klettern sah. Er hatte bereits erzählt, dass er Erfahrung im Auf- und Abstieg von felsigen Wänden hatte, doch ihn zu sehen, wie konzentriert und behende er den Abgrund hinabstieg, das war etwas völlig anderes. Mein aranischer Freund kam sicher unten an und inspizierte die Gegend. Er bestätigte unsere Vermutung, dass Treibholz und Geröll einen Abstieg erschweren würden, jedoch auch die einzige Chance waren, um überhaupt hinabzukommen. Wir überlegten, wie dieses Hindernis zu überwinden war, denn an eine Umkehr war nicht zu denken. Die Zeit war in dieser Sache gegen uns. Trogerik kam schließlich zu dem Entschluss, dass wir zwei hohe Bäume diesseits des Wassers würden fällen müssen, um eine Rampe zu bauen, die Rurasch den Abstieg ermöglichen würde. Das Zwergenpony, so nützlich es bis hier war, stellte nun unsere größte Einschränkung dar. So einigten wir uns darauf, dass Faruk am unteren Teil des Wasserfalls die beste Stelle suchte, an welcher wir den Abstieg wagen wollten. Kiranos, Iskir und Trogerik machten sich daran, geeignete Bäume zu finden und zu fällen. Gut, dass diese drei jeweils eine Axt mit sich führten. Ich entlud währenddessen Rurasch. Es musste um die Praios-Stunde gewesen sein, als die beiden Bäume gefällt waren und wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen konnten. Wir gingen wie folgt vor. Der erste Stamm wurde grob von allen Ästen befreit, deren Anzahl gering war. Einige dicke Auswüchse blieben jedoch, um ein Seil daran zu befestigen. Nun positionierten Trogerik, Iskir und ich uns entlang des Seils, welches vom Baum direkt zu Rurasch gespannt war. Das Pony, geführt von Kiranos, seinem Vertrauten, ging nun langsam rückwärts, während wir die Strömung des Wassers und das leicht abfallende Gelände nutzten, um den Stamm über die Kante des Abgrundes ragen zu lassen. Faruk koordinierte von unten alles, sodass wir an der von ihm vorgesehenen Stelle den Baum gut 2 Schritt über die Abbruchkante des Wasserfalls ragen ließen. Als wir bemerkten, dass der Baum zu wanken begann, lösten wir ihn vorsichtig vom Pony und hofften nun, dass er sich, wie vorgesehen, verkeilen würde. Und tatsächlich gelang uns dieses Vorhaben beim ersten Baum hervorragend. Faruk sicherte die nun entstandene Rampe mit Geröll und Treibholz, damit der Stamm nicht weiter verrutschte. Anschließend begaben wir uns an den zweiten Baum. Hier erwies sich das bewährte Verfahren jedoch als etwas komplizierter, da unsere Kräfte bereits beansprucht und der Stamm recht krumm war. So war die exakte Platzierung des Stamms nicht möglich. Doch es reichte aus, um Rurasch eine Art Rampe zum Abstieg bereitzustellen. Das Hinunterklettern an den Bäumen wurde durch die Aststümpfe erleichtert, in denen man trotz der Feuchtigkeit guten Tritt und Griff hatte. Endlich hatten wir den Wasserfall erfolgreich bezwungen. Durch Ideenreichtum, kompetente Planung und nicht zuletzt Muskelkraft. Wieder erwies sich unsere kleine Gruppe als sehr effektiv. Besonders durch die unterschiedlichen Stärken. Erschöpft und durchnässt setzten wir unseren Weg fort. Einige Stunden später weitete sich die Klamm und gab den Blick auf ein Tal frei. Hinter uns ragten die schneebedeckten Gipfel der Berge in die Höhe, welche die alternative Route zum Fluss gewesen waren. Erleichtert darüber, dass wir den in meinen Augen richtigen Weg genommen hatten, folgten wir weiter Rohals Führung. In einiger Entfernung vor uns ging das Tal in weitere Erhöhungen über, die ebenfalls von einer weißen Schneeschicht überzogen waren. Ich hatte wenig Motivation, diese kalten Gipfel zu besteigen, doch wusste ich wohl, dass die Zeit drängte. Nicht nur ich war erledigt, inzwischen waren wir alle am Ende mit unseren Kräften, und das Land vor uns wurde erneut von einem dominiert. Grau.
Thank you.